Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Das Coronavirus hat beispiellose gesellschaftspolitische und wirtschaftliche Auswirkungen auf Deutschland. In unserer heutigen Folge blicken wir mit dem makroökonomischen Blick auf die deutsche Wirtschaft. Christian Schütte ist der Manager Magazin Experte für die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Er ordnet heute für uns das Ausmaß der Schäden ein, bewertet die politischen Gegenmaßnahmen und analysiert die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Hallo Christian.
Hallo Sandrina.
Fangen wir mit einem Überblick über den Stand der Dinge an. Wie viel Schaden ist denn durch die Pandemie bisher entstanden?
Also da kann man natürlich verschiedene Ansätze verfolgen. Wenn man es mal ganz dramatisch machen will, den Schaden für die ganze Welt beziffern will, dann kann man sagen, was ist denn an den Börsen passiert? Die Börsen sind seit Jahresanfang jetzt um ungefähr 20% gefallen. Also da reden wir dann über Verluste in Höhe von 20.000 Milliarden Dollar. Das wäre so etwa eine Jahresleistung der amerikanischen Volkswirtschaft. Wenn man jetzt mal etwas handfester die deutsche Wirtschaft anschaut, gibt es immer die Zahl, die sagt, so ungefähr 35 Milliarden Euro kostet eine Woche Stillstand. Also wenn wir davon ausgehen, dass so ungefähr die Hälfte der Produktion unterbleibt, dann kommt man auf so eine Größenordnung. Und das ist dann pro Kopf oder je Erwerbstätigen, wie man es rechnet, also pro Kopf sind es dann so etwas mehr als 400 Euro und pro Erwerbstätigen um die 700 Euro, die an Wertschöpfung unterbleiben.
Das hört sich ziemlich dramatisch an. Manchmal helfen ja historische Vergleiche in der Bewertung und Einordnung von Ereignissen. Da denke ich zum Beispiel als erstes an die Finanzkrise 2008 oder die große Depression 1929. Aber sind das tatsächlich ansatzweise Vergleichsgrößen?
Also es gibt Ansätze, mit denen man das vergleichen kann, aber diese Situation ist natürlich auch sehr speziell. Wenn man das Ausmaß des Absturzes anschaut, dann ist das einfach gigantisch. Da reden wir über Größenordnungen wie in der großen Depression, als dann die Wirtschaftsleistung auch 20-30% runterging. Allerdings zog sich das damals über mehrere Jahre hin und hatte dann natürlich auch entsprechende Folgen für die Verarmung der ganzen Bevölkerung. Wir stehen hier ganz am Anfang und sehen einfach jetzt nur plötzlichen Stillstand. Das, was viele Leute natürlich jetzt noch im Kopf haben, ist der Schock, den wir nach der Weltfinanzkrise oder in der Weltfinanzkrise 2008, 2009 erlebt haben. Die Pleite der Lehman Bank, der Schock an den Finanzmärkten, plötzlich ging gar nichts mehr. Das ist ähnlich, allerdings ist der Schock jetzt noch schneller und auch noch tiefer. Also wir sind in einigen Bereichen schon tiefer gefallen. Die große Frage ist jetzt, wie lange geht das so weiter?
Droht denn eine Art Dominoeffekt, der das Finanzsystem trifft? Also wenn jetzt reihenweise Unternehmen und ganze Staaten horrende Kredite aufnehmen und vielleicht auch nicht mehr in der Lage sind, diese dann zurückzuzahlen, droht dann die Wirtschaftskrise auf den Finanzsektor sozusagen überzuspringen?
Also die unmittelbare Gefahr ist natürlich, wie du sagst, dass Kredite nicht bezahlt werden, dass es zu Pleiten kommt, dass die Banken ins Wanken geraten und so weiter. Da tun die Staaten und vor allen Dingen die Notenbanken im Moment sehr viel und ich glaube, das wird auch reichen. Letztlich ist ja das, was passiert, dass die ganzen Verluste sozusagen auf den Deckel des Staates erstmal genommen werden. Der Staat hat da ganz andere Spielräume, als das jeder Einzelne hat, als das jedes Unternehmen hat. Und hinter dem Staat steht eine Notenbank, das sieht man in den USA sehr deutlich, die einfach gesagt, die das Geld druckt. In Europa ist das ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip läuft es auch darauf hinaus. Welche Folgen das dann langfristig hat, das ist wieder ein anderes Thema. Das führt natürlich zu sehr großen Schwierigkeiten, dann da wieder rauszukommen, diese ganzen offenen Rechnungen irgendwie zu begleichen. Aber erstmal, glaube ich, können die Staaten und die Notenbanken die Situation schon unter Kontrolle halten. Sie tun ja auch, wie das immer so schön heißt, whatever it takes.
Ja, die Politik hat einige Maßnahmen ergriffen, vor allem damit die Unternehmen die wegbrechenden Einnahmen bei weiterhin bestehenden Kosten überbrücken können. Aber die Situation ist ja komplex, daher für den Überblick. Was sind denn die Hauptschwierigkeiten, die den Unternehmen am meisten zu schaffen machen?
Also ich glaube, das Problem für die Unternehmen ist natürlich in vielen Fällen einfach, dass sie kein Geld mehr bekommen, dass sie keine Einnahmen mehr haben, die Kosten laufen weiter, dass ihre Lieferketten wegbrechen. Das sind teilweise existenzielle Probleme. Für die Wirtschaftspolitik kommt es, glaube ich, im Moment darauf an, sicherzustellen, dass durch diese verordnete Pause, die sehr schnell verordnete Pause, es eben nicht zu Pleitewellen kommt, dass nicht da Dominoeffekte entstehen, sondern dass man idealerweise in ein paar Wochen, das muss dann die Gesundheitspolitik entscheiden, wann das möglich ist, sagen kann, so, jetzt geht es wieder weiter, die Ampel geht auf grün und wir hatten sozusagen einmal große Werksferien in der Volkswirtschaft. Das ist natürlich so nicht möglich, weil, wie gesagt, viele Unternehmen jetzt auch schon um die Existenz kämpfen und es muss eben verhindert werden, dass in dieser Phase jetzt Schäden entstehen, die es verhindern, dass wir danach wieder schnell auch auf Touren kommen können. Also es gibt den Begriff des künstlichen Komas, man fährt alles runter und wenn dann das Problem ausgeheilt ist, dann erwachen die Lebensgeister wieder. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass in diesem Koma keine nachhaltigen Schäden bleiben.
Du hast eben auch schon gesagt, die Politik sagt und tut whatever it takes. Die aktuellen politischen Maßnahmen sollen eben nachhaltige und größere Schäden an der Wirtschaft verhindern. Was gibt uns denn, mal abgesehen von diesem Ausspruch der Politik, Anlass zur Hoffnung, dass es vielleicht doch nicht so dramatisch wird, wie befürchtet?
Also zunächst mal muss man einfach sagen, die Reaktion der Politik ist jetzt sehr massiv und sehr schnell, wenn man das auch vergleicht mit der Weltfinanzkrise damals, haben doch eigentlich alle ein paar Wochen gebraucht, um sich zu orientieren, zu verstehen, was das Problem ist, sich zu entscheiden, was man da tut. Diesmal ging das alles sehr, sehr schnell und man hat, dieses Zitat, whatever it takes, kommt ja auch aus der Zeit der Finanzkrise, man hat sozusagen diese Lehre von damals mitgenommen und gesagt, wir müssen jetzt einfach ganz klare Zeichen setzen und dürfen nicht an der falschen Stelle sparen. Das ist, glaube ich, schon mal ermutigend, dass die Politik da schnell und entschlossen gehandelt hat. Es ist ja auch bisher gelungen, schwere Zusammenbrüche zu verhindern. Auch das spricht dafür, dass es bislang funktioniert. Und wir sehen auf der medizinischen Seite ja auch kleine Hoffnungsanzeichen. In Asien ist es gelungen, diese Epidemie so weit zurückzudrängen und zu unterdrücken, dass das Wirtschaftsleben wieder langsam läuft, in einigen Ländern sogar halbwegs normal. Das sind Strategien, von denen man lernen kann. Auch bei uns kann man ja hoffen, dass wir langsam rausfinden, wie man mit so einer Situation besser umgeht. So kommen wir dann Stück für Stück vielleicht da raus.
An welche der Strategien, von denen man lernen kann, denkst du? Also was genau kann Deutschland sich vielleicht von Asien abgucken?
Also die Strategien, die in China, Südkorea, Taiwan gewählt worden sind, sind auf Deutschland sicher nicht übertragbar, aus verschiedenen Gründen. Diese Länder haben ja auch wiederum unterschiedliche Strategien gewählt. Da geht es dann um Fragen, wie stark kann der Staat in Bürgerrechte eingreifen? Wie radikal ist man beim Einsperren der Bürger? Wie stark kann man Leute überwachen und testen? Das ist in der Form, wie das in Asien gemacht worden ist, bei uns sicherlich nicht machbar. Und wir sind ja auch mittlerweile in einer Situation, wo das Virus sich schon viel stärker ausgebreitet hat, als das zum Beispiel in Taiwan je passiert ist. Also wir haben die erste Chance gewissermaßen verpasst. Trotzdem kann man, glaube ich, sehr viel davon lernen, wie man strategisch vorgeht. Denn was wir im ersten Schritt gemacht haben, war ja dann doch so ein bisschen die Vollbremsung. Wir legen jetzt erstmal alles still, keiner bewegt sich und dann gucken wir mal. Und da müssen wir natürlich drüber hinauskommen. Wir können jetzt nicht abwarten, bis irgendwann die gemeldeten Fälle runtergehen, sondern da muss auch eine differenziertere Strategie kommen. Und da ist Asien sicherlich sehr instruktiv.
Was wäre denn der bestmögliche Verlauf, den die Krise für die deutsche Wirtschaft nehmen könnte, wenn wir jetzt vom heutigen Stand ausgehen?
Also der Best Case wäre, dass das medizinische Problem sehr bald irgendwie unter Kontrolle ist, so dass man sagen kann, wir finden jetzt Wege, die Wirtschaft wieder hochzufahren und dass die Wirtschaft dann auch sehr schnell wieder auf Touren kommt, dass die Prozesse wieder laufen. Wir werden sicherlich nicht sofort wieder auf den alten Stand zurückkehren können, teilweise weil es noch Einschränkungen gibt, teilweise weil eben doch jetzt auch sich Probleme aufgetan haben. Wie gesagt, Lieferketten funktionieren nicht etc. Aber das Szenario wäre, dass wir eigentlich in der zweiten Jahreshälfte dann schon wieder Richtung Normal laufen und dass es vielleicht dann auch die Möglichkeit gibt, Dinge nachzuholen. Die etwas pessimistischeren Szenarien sehen dann so aus, dass man eben nicht so schnell hochkommt, dass der Anstieg nicht so steil wird, wie der Absturz war, sondern sich zieht. Das ist im Moment sehr schwer zu sagen, weil es davon abhängt, wann können wir wieder anfangen, langsam auf Touren zu kommen und was ist bis dahin alles kaputt gegangen und auch was ist in unserer Umwelt dann kaputt gegangen. Denn Deutschland ist eine offene Volkswirtschaft, sehr exportabhängig. Also es hängt nicht nur davon ab, wann bei uns die Geschäfte wieder aufmachen, sondern es hängt auch davon ab, was passiert eigentlich auf den Märkten unserer Handelspartner.
Und die sind ja gerade auch massiv in der Krise. Amerika zum Beispiel. Die USA schicken inzwischen schon Schecks an Privatpersonen, um den Konsum anzukurbeln. In Deutschland kam zuletzt auch das bedingungslose Grundeinkommen wieder ins Gespräch. Wäre das eine Lösung, zumindest kurzfristig und befristet oder vielleicht sogar dauerhaft?
Also ich glaube, der Begriff des garantierten Grundeinkommens, der ist da an dieser Stelle nicht richtig oder nicht passend. Da werden Dinge etwas durcheinander geworfen. Das garantierte Grundeinkommen ist ja ein Projekt, bei dem generell langfristig Leute, eben wie der Name sagt, bedingungslos eine bestimmte Summe bekommen. In der aktuellen Krise geht es um was ganz anderes. Es geht darum, dass wir ganz schnell Geld in die Wirtschaft bekommen müssen an die Leute, die gerade in Schwierigkeiten sind. In Amerika ist das besonders extrem, weil der Sozialstaat da nicht so ausgebaut ist. Die Leute verlieren ihren Job und stehen vor dem Nichts. Da wird dann einfach ein Scheck hingeschickt, damit die schon mal was haben, um ihre Miete bezahlen zu können etc. Und auch bei uns lockert man jetzt Prüfungen, macht das alles unbürokratisch, damit es schnell geht, damit das Geld rauskommt und damit die Verwaltungen sich konzentrieren können auf andere Aufgaben. Das ist aber alles im Zeichen eben dieser Beschleunigung, der Liquiditätssicherung. Das ist kein Einstieg in eine große Sozialreform. Wir haben in Deutschland ja eine Grundsicherung, die ist nicht bedingungslos, aber das ist ja alles sehr durchdacht und über lange Jahre entwickelt worden. Ich sehe nicht, dass wir das jetzt aufgeben.
Sehen wir uns mal den Arbeitsmarkt an. Wir kommen aus einer komfortablen Situation vor der Krise, in der sich vor allem Fachkräfte die Jobs aussuchen konnten und die Arbeitslosigkeit allgemein gering war. Was ändert sich hier mittelfristig?
Also kurzfristig ändert sich ganz einfach, dass die Arbeitsnachfrage vermutlich drastisch einbrechen wird. Also in dieser Situation der Unsicherheit oder gar von Umsätzen null werden viele Unternehmen eben keine Leute neu einstellen, werden Projekte, die eher so ein bisschen risikobehaftet sind, dass man mal versucht, vielleicht sich da vorzutasten irgendwo, die werden eingestellt werden. Hier bei mir um die Ecke, da ist ein Laden, der hat zwei Zettel in der Tür. Der eine Zettel sagt Aushilfe gesucht und der andere Zettel sagt, wegen der Maßnahmen der Bundesregierung müssen wir jetzt schließen. Und ich denke mal, diese Aushilfestelle wird wahrscheinlich dann so bald nicht besetzt werden. Also im Moment geht da einfach überall die Personalplanung auf die Bremse, denke ich. Mittelfristig sieht das dann wiederum ganz anders aus. Diese Krise wird ja auch wahrscheinlich dazu führen, dass Geschäftsmodelle überarbeitet werden, dass sehr viel mehr als bisher noch in die Digitalisierung investiert wird. Da entstehen auch wieder neue Chancen. Aber in der aktuellen Lage ist, glaube ich, erstmal Eiszeit.
Ja, die Krise könnte in der Tat ein Treiber für die Digitalisierung sein. Das ist auch ein großes Thema im Bereich New Work. Die Digitalisierung hat dort vieles erst ermöglicht. New Work ist ja eine Strömung im Arbeitsmarkt, die symbolisiert wird durch den Kickertisch im Büro. Mhm. Aber es steckt natürlich viel mehr dahinter, vor allem eine neue Rolle der Arbeitnehmer. Sie sind anspruchsvoller, fordernder und in ihrer Position gestärkt. Wird sich dieser Trend ungebrochen fortsetzen nach der Krise?
Also ich glaube, die Faktoren, die dahinter stehen, die den treiben langfristig, die sind nach wie vor da und die werden auch wieder zur Geltung kommen. Jetzt ganz kurzfristig ist das natürlich auch ein Problem für Leute, die zum Beispiel Solo-Selbstständige sind, geht in vielen Fällen im Moment gar nichts. Andererseits ist natürlich das Thema Homeoffice inzwischen in vielen Unternehmen ganz normal, wo man da vor ein paar Wochen noch gar nicht dran gedacht hat. Und ich glaube, da wird viel Umorganisation auch einsetzen. Ein Aspekt, der vielleicht auch sich jetzt zeigt, ist, wie wichtig es ist, dass Leute ihre Arbeit selber organisieren können, dass sie sich selber eine Struktur geben können. Denn wenn ich im Homeoffice sitze, dann habe ich da ja keine Stechuhr und ich muss mir den Tag ganz anders einteilen, als wenn ich irgendwo in einem Unternehmen bin. Und Leute, die das nicht können, die bekommen schon jetzt ja teilweise Probleme, Leute, die das gut können, die blühen in so einer Situation auf. Und ich glaube, da wird man viel noch dran arbeiten müssen, sich zu überlegen, wie man solche eigenständige Arbeit strukturieren kann, welche Hilfen es da gibt, welche Tools. Also langfristig, glaube ich, wird der Trend unbedingt in diese Richtung weitergehen. Kurzfristig, wir sind in der Rezession, da wird alles vor allen Dingen unter Effizienzgesichtspunkten und Kostengesichtspunkten betrachtet. Und der Kicker ist da möglicherweise jetzt auf der Streichliste, zumal eben ja gar keiner mehr im Büro ist, mit dem man kickern kann und darf.
Aktuell sicherlich nicht. Ich hoffe mittelfristig dann wieder. Was können wir in Zukunft denn besser machen, um eine solche Krise zu verhindern oder zumindest die Auswirkungen auf die Wirtschaft massiv abzuschwächen?
Also ich glaube, eine Lehre kann man schon jetzt ganz klar ziehen. Das Thema Pandemievorbereitung muss viel, viel stärker in den Vordergrund rücken. Man sieht ja, dass Staaten und Unternehmen auf die Situation eigentlich nicht vorbereitet sind, obwohl auf den Listen der Top-Risiken, der Global Risks, eigentlich das seit Jahren auftaucht. Also man kann nicht sagen, dass wir wirklich überrascht wurden. Man hat halt nur immer gedacht, naja, wird schon nicht so schlimm kommen. Und jetzt zeigt sich, dass man da besser vorbereitet sein muss als Staat und auch als Unternehmen. Die nächste Frage ist, was wird eigentlich aus der Globalisierung? Es gab ja vor Jahren mal dieses Buch des Journalisten Thomas Friedman, Die Erde ist flach. Und das war so ein bisschen natürlich ein Paradigma für eine globalisierte Welt. Alle Güter, alle Menschen können überall hin und wir sind total vernetzt und grenzenlos und Produktionsketten werden beliebig aufgespalten und kleine Teile werden um die ganze Welt gefahren und zugeliefert. Da zeigt sich jetzt, wie absolut verletzlich so eine Struktur ist. Andererseits wird man aber auch nicht dahinter vollkommen zurückgehen können. Also wir werden jetzt auch nicht wieder in lokale Wirtschaft zurückfallen können. Übrigens nicht nur, weil das dann sehr teuer ist, sondern auch, weil wir natürlich eine gewisse Risikostreuung auch haben. Also es ist eben hilfreich, wenn wir zur Not auch auf andere Länder, auf andere Märkte zurückgreifen können. Man sieht das jetzt in so einer etwas eigenartigen Weise bei dem Kampf um die Schutzmasken. Wir brauchen die dringend und haben hier bei uns keine. Und man guckt halt auf den ganzen Weltmarkt, wo kommen denn jetzt welche her? Also das ist auch ein Stück Sicherheit, dass man da sich breit aufstellen kann. Insofern wird die Globalisierung der Produktionsprozesse bleiben, auch aus Kostengründen natürlich, auch aus Innovationsgründen, weil man nur so in bestimmte Skalen hineinkommt. Man kann eben dann in Größenordnung produzieren, die in kleinen Märkten gar nicht denkbar sind. Aber man muss sich natürlich überlegen, wie diese Netze sicherer werden.
Sicherer im Sinne von Lieferketten, die nicht so abhängig sind, dass sie bei Ausfall die komplette Produktion betreffen.
Genau. Lieferketten, die nicht zusammenbrechen, dass ich irgendwo noch eine Alternative habe, dass ich mehr Vorräte auch habe, dass ich einfach nicht irgendwo an einem seidenen Faden hänge, an einem kleinen Bauteil, was vom anderen Ende der Welt kommt und wenn das nicht geliefert wird, dann bin ich lahmgelegt. Das ist jetzt ein bisschen überzeichnet. Ich glaube, gute Unternehmen arbeiten heute auch nicht so. Aber diese Gefahr besteht natürlich und man hat sich vielleicht zu sehr darauf verlassen, dass es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich in China, Indien oder im Nachbardorf produziere.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Christian.
Ja, ich danke dir.
Das war der Manager Magazin Podcast. Den Makroblick von Christian Schütte und weitere Analysen der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen finden Sie auf manager-magazin.de. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Ich hoffe, Sie sind und bleiben gesund und gelassen in diesen Tagen. Vielen Dank fürs Zuhören.